So wollen wir uns heute den Titusbrief anschauen. Der Name Titus bedeutet der Geehrte oder der Ehrenvolle. Titus' Eltern dachten bei dem Namen wahrscheinlich an den Feldherren Titus Flavius Vespasian, der sich zur Zeit von Titus' Geburt einen großen Namen gemacht hat durch seine Siege in Britannien als ein römischer Feldherr. Nun, Titus, er war kein Feldherr, aber ein besonders tapferer und ein bewährter Mitarbeiter von Paulus. Interessanterweise wird er gar nicht in der Apostelgeschichte erwähnt. Von vielen Mitarbeitern von Paulus erfahren wir in der Apostelgeschichte, aber Titus kommt in der Apostelgeschichte nicht vor. Vermutlich deshalb, weil er nicht zu der Gruppe gehörte, die Paulus viel auf Reisen begleitete. Aber Titus, er war der Mann, der Mitarbeiter, auf den Paulus immer wieder zurückgriff, wenn es um besonders schwierige Aufträge ging. Wenn es darum ging, besondere Herausforderungen zu meistern und wo jemand nötig war, der tatsächlich mutig und tapfer, aber auch besonnen und klar sein musste. Wir erfahren im Galaterbrief zum ersten Mal von Titus. Und zwar erklärt Paulus, dass er Titus damals bei dem Jerusalemer Konzil, dass er Titus mitgenommen hatte, zusammen mit Barnabas aus Antiochien. Und nicht einfach so, weil er sagte, ach, das ist bestimmt mal eine schöne Erfahrung für Titus, kann er sich ein Autogramm von den Aposteln holen oder so, sondern er sagt, Titus war ein Grieche. Er wurde auch heidnisch erzogen, aber er ist zum Glauben gekommen, aber er war nicht beschnitten worden. Und diesen Titus, der offensichtlich ein Christ ist, aber der nicht beschnitten ist, diesen Titus brachten Paulus und Barnabas mit zu dem Jerusalemer Apostelkonzil als ein theologisches Statement. Und sie bekamen einige Gegenwehr. Da gab es einige, die meinten, nee, so ein Gläubiger, der muss beschnitten werden. Aber sie zeigten quasi mit Titus, nein, Gott ist wirksam in diesem Mann und er muss nicht beschnitten werden. Er braucht einiges an Mut, wenn man so nach Jerusalem kommt und sieht dort die großen Männer, die Christus befähigt hat und dazu auch dann die Pharisäer, die zum Glauben gekommen sind und so weiter. Und plötzlich hast du dann da einen jungen Mann, der ganz schön in den Mittelpunkt gerückt wird aufgrund so einer theologischen Debatte. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 1, darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Und in Vers 3, aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Nun, offensichtlich hat sich Titus aber durch den Dienst von Paulus bekehrt. In Titus 1, Vers 4 schreibt er ihn an und nennt ihn meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben. Das ist eine Formulierung, die Paulus häufiger gebraucht, für die Personen, die durch seinen Dienst persönlich zum Glauben gekommen sind. Er nennt auch Timotheus so oder Onesimus. Aber wir haben schon vor einigen Einheiten die Korintherbriefe behandelt und die besondere Schwierigkeit, die Paulus hatte, das Verhältnis zu der Gemeinde in Korinth war besonders schwierig, war besonders angespannt, sehr emotional. Und obwohl Paulus dort anderthalb Jahre gedient hat, gab es dort einige Probleme bis dahin, dass irgendwann Timotheus kam und sagte, ach, Paulus, du wirst es nicht glauben, was da alles los ist. Die zweifeln deine Autorität an, die hören sich irgendwelche Lehren an von anderen, die sich Apostel nennen und die fühlen sich viel geistlicher und so weiter. Und es gab echte Probleme. Und wen sendet Paulus dann mit dem sogenannten Tränenbrief dahin, wo er so einiges an Ermahnung gibt, wo er die Gemeinde in Korinth unter Tränen zur Buße ruft? Nun, er sendet Titus. Und dann kann er es gar nicht abwarten, endlich von Titus zu hören, und reist ihm schon entgegen von Troas über durch Mazedonien, und auf halbem Wege trifft er Titus und ist ganz erfreut. Titus hat es geschafft, in dieser unordentlichen, turbulenten, so emotional zerrütteten, gespaltenen Gemeinde in Korinth, er hat es geschafft, dort wirklich für Ordnung zu sorgen. Und mehr noch, diese Menschen, sie haben Buße getan und sie sehnen sich wieder danach, auch Paulus zu sehen und zu hören. Und Paulus ist so dankbar. Und dann mag er es dem Titus fast gar nicht zumuten, aber Titus sagt, ich bin bereit, wieder zurückzugehen. Und er nimmt dann den zweiten Korintherbrief, den Paulus daraufhin schreibt, und geht wieder zurück nach Korinth, um dort auch für die Kollekte für Jerusalem einzusammeln und so weiter. In 2. Korinther 8, Vers 6, da lesen wir, sodass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Er war nämlich schon dabei, auch in Mazedonien, in Philippi und so weiter, dort die Kollekte zu sammeln. Und dort haben die Leute so herzlich und so viel gegeben, dass Paulus gestaunt hat. Und jetzt hat er gesagt, wir haben Titus zugeredet, ob er vielleicht auch in Korinth machen will. Und dann heißt es in 2. Korinther 8, Vers 16, Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle Gemeinden verbreitet ist. Also Titus war einer, der brannte für das Evangelium. Er war einer, dem keine Aufgabe, keine Herausforderung zu schwer war, sondern der sich wirklich gebrauchen ließ, gerade auch von Paulus, für solche Dienste. Mit Titus diente Paulus nach seiner ersten römischen Gefangenschaft scheinbar dann auch auf Kreta, dieser Insel. Und dort auf Kreta hat er ihn zurückgelassen. Vermutlich war er mit Timotheus und Titus, vielleicht auch noch mit anderen dort, und hat dort evangelisiert. Er war ja einmal schon mal bei dem Hinweg von Caesarea nach Rom, ist er da einmal kurz auf Kreta gewesen. Aber die Apostelgeschichte, die hört ja auf mit der ersten Gefangenschaft in Rom. Wir haben das letzte Mal schon behandelt bei den Timotheusbriefen, dass er nach einer Gefangenschaft in Rom erstmal freigelassen wurde. Dann hat er noch einige Dienste getan und in dieser Zeit eben auch diese Pastoralbriefe geschrieben. Und hier bei dem Titusbrief sehen wir, okay, er war auf Kreta und er hat Titus dort auf Kreta zurückgelassen und ist selber dann weitergereist. Er schreibt dann auch in Titus 3, Vers 12, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Also, er will Titus auch wieder treffen in Nikopolis, das ist an der Westseite von Griechenland. Und der Überlieferung nach wurde Paulus dort in Nikopolis gefangen genommen und wieder nach Rom gebracht, diese zweite Gefangenschaft, die dann auch mit seinem Tod endete. Titus begleitet Paulus aber bis nach Rom und geht von dort dann nach Dalmatien rüber, was heute Kroatien oder die Küste dort ist. 2. Timotheus 4, Vers 10 heißt es, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat, und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Dalmatien gehörte auch zu einem sehr gefürchteten Gegend. Die Römer haben gesagt, also keine Schlacht war seit den Punischen Kriegen war schlimmer als gegen die Dalmatier. Es gab alle möglichen Schauergeschichten über die Leute in Dalmatien. Manche Römer haben gesagt, die können einen schon umbringen, indem sie einen nur anstarren. Und Titus, er geht dorthin und will dort auch weiter evangelisieren. Paulus nennt ihn einen Gefährten, einen Mitarbeiter, einen Bruder. Eusebius, der Kirchengeschichtler, er überliefert, dass Titus der erste Bischof auf Kreta geworden ist. Nun, Titus war vielleicht einer der tüchtigsten, der wirkungsvollsten Mitarbeiter des Paulus. Einer, den er sehr vertraut hat, obwohl er gar nicht so oft vorkommt. in der Apostelgeschichte oder auch sonst oftmals nur so ein bisschen am Rande erwähnt wird, aber die Stellen, wo er erwähnt wird, zeigen, wie wertvoll er für Paulus war. Er vertraute ihm viel zu. Er traute ihm und vertraute ihm. Paulus nennt Titus in 2. Korinther 8 meinen Gefährten. Und in Kapitel 12 einen, der im selben Geist wandelt, in denselben Fußspuren. Nun, warum schreibt er nun diesen Brief an Titus? Diesen Pastoralbrief an Titus, der gerade auf Kreta ist. Nun, Paulus schreibt ihm, um ihm Anweisungen zu geben, wie er dort auf Kreta den jungen Gemeinden, die dort entstanden sind, wie er ihnen beistehen kann, eine wichtige Ordnung herzustellen. Und ein zweiter Grund ist, wie wir gerade gelesen haben, dass er ihm anzeigen will, wenn du da fertig bist, komm nach Nikopolis, dort möchte ich dich wieder treffen. Nun, die Gemeinde auf Kreta, wir wissen nicht allzu viel über sie. Kreta selbst ist ja die Insel im Mittelmeer. Sie ist 260 Kilometer lang und an der schmalsten Seite 12 und an der breitesten 60 Kilometer breit. Aber sie ist gebirgig mit einigen Gipfeln bis fast 2500 Meter hoch. Sie ist größtenteils felsig, nicht besonders fruchtbar. Aber in der Vergangenheit war Kreta recht bedeutend. Viele glauben, dass hier Kaftor, die alte Heimat der Philister, war, die dann über das Meer auch an die Westküste von Israel kamen. Die minoische Zivilisation, die für ihre Pracht, ihre Schifffahrt und ihre schöne Kunst bekannt war, sie blühte auf der Insel eineinhalb Jahrtausende lang mit großen Palästen. Wir wissen von den Leibwächtern von David, dass sie von den Kretern und Pletern waren. Das sind wahrscheinlich beides hier Bezeichnungen von Volksstämmen, von Leuten aus Kreta. Aber alle bekannten Paläste auf Kreta wurden bei einem heftigen Erdbeben um 1700 vor Christus zerstört. Also zu der Zeit etwa als Jakob und seine Nachkommen in Ägypten waren. Diese Paläste wurden dann mit einem noch größeren Umfang wieder aufgebaut. Aber etwa zu der Zeit, als Israel dann aus Ägypten wieder hinausgezogen ist, da wurden all diese Bauten ausgelöscht durch einen großen Vulkanausbruch. Und danach spielte Kreta nur noch eine untergeordnetere Rolle in diesem Gebiet. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 11, als die Apostel dort in fremden Sprachen reden, dann heißt es, dann werden sie aufgezählt, wer da alles zu diesem Pfingstfest gekommen ist. Und dann heißt es, Kreta und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Es kann sein, dass hier einige schon zurückgekehrt sind zu ihrer Heimat und haben gesagt, wir haben in unserer Sprache die Männer von Gottes großen Taten reden hören. Aber es zeigt sich dennoch, dass die Gemeinde noch sehr jung und schwach war. Wahrscheinlich wurden die Gemeinden tatsächlich erst durch den Dienst von Paulus gegründet. Und Paulus erklärt Titus in 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich es dir geboten hatte. Also wir hatten hier offensichtlich einige Gemeinden, die waren schon gegründet als Gemeinden, aber es gab noch keine Ältesten. Das heißt, es mangelte noch eine Ordnung. Vielleicht haben sie davon abgesehen, weil sie alle noch ziemlich jung bekehrt waren und oder weil sie aus irgendeinem Grund früher abziehen mussten. Aber Paulus erlässt Titus zurück und sagt, übernimm du das. Bevor du auch abreist, sorgt dafür, dass diese Gemeinden nicht so unordentlich, nicht in so einem Mangel da bleiben, sondern dass in allen Gemeinden Älteste eingesetzt werden können. Aber nicht nur diese Schwachheit der Gemeinde, dass da noch einiges auch an der Struktur fehlte, sondern auf Kreta gab es besondere kulturelle Herausforderungen. Paulus, er zitiert hier selbst im ersten Kapitel einen Philosophen von Kreta, der heißt Epimenides, der lebte etwa im 6. Jahrhundert vor Christus in Knossos auf Kreta, war dann aber auch später in Athen. Und er sagte, Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Nun, der Altar des unbekannten Gottes in Athen, den der Apostel Paulus Jahrhunderte später in seiner Rede auf dem Areopag erwähnt, der wurde vermutlich auch auf Initiative dieses Epimenides hin aufgestellt. Aber er sagt nun von der Kultur auf Kreta, also das sind alles Lügner. Die sind faul und wild, sind nicht zu bändigen. Übrigens auch andere Zeitgenossen gaben ähnliche Kommentare. Es gibt einen griechischen Geschichtsschreiber, Polybios, aus etwa 200 vor Christus. Und er sagte über die Kreter, es gibt keinen betrügerischeren Lebensstil als den der Kreter. Und kein Führungssystem ist untauglicher als ihres. Und in einer anderen Schrift sagt er, die Kreter sind das einzige Volk auf der Welt, für die keine Form der Bereicherung schändlich scheint. Also ein absolut unmoralisches Volk, ein wildes Volk. Im Grunde die Geschichtsschreiber sagen, dieses Volk ist nicht zu bändigen. Also diesem Volk eine Ordnung beizubringen ist so ziemlich unmöglich. Und deswegen sagt Paulus, ich habe dich, Titus, dort zurückgelassen. Richte du eine Ordnung auf in den Gemeinden. Genau in dieser Kultur auf Kreta. Nun, wahrscheinlich wurde der Titusbrief mehr oder weniger zur gleichen Zeit wie der erste Timotheusbrief geschrieben. Also als Timotheus in Ephesus war und Paulus sagte, er ist weiter nach Mazedonien gezogen. In dem Zuge hat er wahrscheinlich auch Titus auf Kreta gelassen. Und schreibt beiden einen Brief. Viele Themen sind sehr, sehr ähnlich und teilweise auch ganz, ganz ähnlich formuliert. Deswegen können wir davon ausgehen, dass auch der Titusbrief, so wie wir es bei dem ersten Timotheusbrief gesagt haben, etwa 63 nach Christus geschrieben wurde. Kurz vor der zweiten Gefangenschaft. Nun, wir können diesen Brief tatsächlich nach diesen drei Kapiteln auch gliedern. Manchmal passt das ja nicht so ganz von der Zählung, aber hier bei dem Titusbrief ist das eigentlich ganz, ganz passend. Nach den ersten vier Versen, wo wir diesen Gruß, einen etwas ausführlicheren Gruß sogar finden, und Paulus schreibt, an wen er schreibt und was er hier wünscht, finden wir in dem ersten Kapitel vor allem die christliche Ordnung der Gemeinde. Die christliche Ordnung der Gemeinde. In den Versen 5 bis 9 geht es um die Voraussetzungen für Älteste. Also Titus sollte diese noch mangelnde Ordnung in den Gemeinden aufrichten, indem er Älteste einsetzt. Und jetzt gibt er ihnen die Voraussetzungen, was für Voraussetzungen Älteste mindestens erfüllen müssen. Ganz ähnlich wie in 1. Timotheus 3 finden wir dann so eine Liste. Und wir finden hier, dass durchaus auch wichtig ist, dass sie die Fähigkeit haben, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, auch andere zu überführen, dass sie festhalten müssen am Wort. Aber vor allem, der Großteil dieser Voraussetzungen ist, sie müssen ein untadeliges und sittliches Zeugnis haben. Sie müssen ein Lebenswandel führen, der gut und vorbildlich ist. Und wir können uns vorstellen, dadurch, dass es noch keine christliche Kultur gab, gerade dadurch, dass diese Kultur dort so unmoralisch war, war genau das ein großer Schwerpunkt, auf den Paulus hier setzt. Setze nicht die ein, die größten Lügner sind, die faulsten Bäuche, die wildesten Tiere, sondern welche, die wirklich hervorstechen durch einen guten Wandel, durch eine Veränderung in ihrem Leben, dass sie ihr Leben in einer Ordnung halten. Und dann finden wir in Vers 10 bis 16 die Notwendigkeit ordentlicher Ältester. Also, der erste Teil war die Voraussetzung für Älteste oder für das Ältestenamt und jetzt im zweiten Teil, im ersten Kapitel, die Notwendigkeit ordentlicher Ältester. Paulus schreibt, denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger. Und dann in diesem Kontext zitiert er dann auch Epimenides und er sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Also genau weil auf der einen Seite die Kultur auf Kreta so unmoralisch ist und gleichzeitig auch in den Gemeinden so einige falsche Lehrer kamen, aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, die für noch mehr Unordnung sorgen, sagt er, oh, die Gemeinden brauchen es, dass sie zurechtgewiesen werden. Sie brauchen jemanden, der ihnen klar erklärt, wie sie zu leben haben, der hier klar die gesunde Lehre vertritt und nicht all diesen anderen Einflüssen nachgeht. Er spricht von jüdischen Fabeln, von Menschengeboten, die das Gewissen beflecken. Die verbieten etwas, ja, mit einer vermeintlichen göttlichen Autorität. Dabei ist es gar nicht von Gott verboten. Also auch das, hier gibt es auf der einen Seite eine große Unmoral, aber auf der anderen Seite gibt es sogar solche, die fallen von der anderen Seite vom Pferd und die wollen alles Mögliche als falsch deklarieren und verbieten. Dabei ist es gar nicht verboten nach dem Wort Gottes. Hier kommt dieser Vers, den Reinen ist alles rein. Ja? Es wird keine Ordnung aufgerichtet, indem man in allem noch viel strenger ist, als es überhaupt geboten ist, sondern Paulus sagt, bleibt bei der gesunden Lehre. Und es braucht Älteste in den Gemeinden, damit eine christliche Ordnung in der Gemeinde herrscht. Und sie wissen, was ist die gesunde Lehre, was gilt es, was ist Unmoral und was ist gut und wohlgefällig vor dem Herrn. Im zweiten Kapitel erfahren wir von der christlichen Ordnung des Privatlebens. Und auch hier haben wir einen ähnlichen Aufbau in den ersten 10 Versen, die wichtigsten Anweisungen nach Alter und Geschlecht. Also, Paulus geht hier einmal durch. Die alten Männer, sie sollen nüchtern, ehrbar, besonnen sein und so weiter. Dann die alten Frauen, sie sollen nicht verleumderisch sein. Sie sollen nicht Sklavinnen von vielem Wein sein. Und dann berichtet er von den jungen Frauen, die Älteren sollen die jungen Frauen unterweisen, wie sie ihre Kinder und wie sie den Ehemann lieben sollen und so weiter. Die jungen Männer, gibt ja nur ein Gebot, was die jungen Männer betrifft. Was sollen die jungen Männer sein? Besonnen. Das ist der Schwerpunkt, den sie brauchen. Und er sagt, Titus, gib dich selbst als Vorbild. Er selbst ist noch ein junger Mann. Gib dich selbst als Vorbild. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Hier geht es um eine Besonnenheit. Sei klar in der Sache, aber gib nicht einen unnötigen Anstoß. Und dann spricht er noch die Sklaven an. Sie sollen sich unterordnen, sie sollen wohlgefällig arbeiten, sie sollen nicht widersprechen. Und hier geht er sozusagen auf das Privatleben oder die Verhaltensweisen, auch den Charakter, was die besonderen Herausforderungen, die besonderen Versuchungen auch sind für die einzelnen Gesellschaftsschichten oder für eben die einzelnen Gemeindeglieder, wie sie sich finden. Und dann in Vers 11 bis 15 die Notwendigkeit eines ordentlichen Lebens. Und warum soll denn nicht nur die Gemeindestruktur und die Lehre in der Gemeinde geordnet sein, warum soll denn auch das Privatleben geordnet sein? Und Paulus erklärt, die Gnade Gottes lehrt uns, gegen die sündigen Begierden anzukämpfen. Ein Hinweis der wirksamen Gnade ist, dass unser Leben sich verändert. Christus wird geehrt durch ein geheiligtes Volk. Und deswegen ist es so wichtig, dass hier auch das Privatleben geordnet wird. In Kapitel 3 geht es um christliche Ordnung des öffentlichen Lebens. Also nicht nur das Privatleben, auch nicht nur die Ordnung und Struktur in der Gemeinde, nicht nur die Lehre in der Gemeinde, sondern auch das öffentliche Leben, also das Zeugnis vor der Welt, soll geordnet sein. In den ersten zwei Versen lesen wir, dass die Christen ein Vorbild sein sollen in dieser Welt, in dieser gottlosen Welt, innerhalb einer Kultur voller Unmoral und Gottlosigkeit. In Kapitel 3, Vers 1, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Beeindruckend, wenn er sagt, das, was der Epimenides berichtet über diese Kultur, das ist wahr. Ermahnt er aber die Christen auf Kreta, nun, seid bereit, Gehorsam zu leisten, seid bloß nicht streitsüchtig, sondern erweist alle Sanftmut. Und das, dann erfahren wir in Vers 3 bis 8 die Notwendigkeit dieses guten Zeugnisses. Also ihr versteht das Muster, ja? Also einmal diese Anweisungen, direkte Anweisungen, und dann gibt er im zweiten Teil des Kapitels immer, warum das so notwendig ist. Der wirkliche Unterschied im Verhalten soll gesehen werden in der Welt. Die Kraft der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Nicht nur ein bisschen eine sittliche Anpassung, sondern eine ganz neue Kraft, ein ganz neues Leben. In Vers 3 lesen wir hier, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns. Nun, das soll gesehen werden. Das soll gesehen werden, dieser Unterschied. Nicht nur in der Familie, sondern in dieser Welt. Hier Christen leben anders. Sie sind eben nicht solche, die ihren Begierden dienen, die unverständig sind, die voller Hass sind. Hier hat sich etwas geändert. Und Paulus schließt dann in Vers 9 bis 11 mit einigen Warnungen, vor allem, dass törichte Streitfragen und auch spalterische Menschen abgewiesen werden. Lass dich gar nicht darauf ein. Auf all das, was bloß die Kraft entzieht, wo sie mit allen möglichen Dingen nur noch für weitere Unordnung sorgen wollen, lass dich darauf nicht ein. Und dann finden wir in den Versen 12 bis 15 den Abschiedsgruß, wo er nochmal ruft, dass Titus nach Nikopolis kommen soll, dass er Zenas und Apollos, wenn sie kommen, dass sie auch die Gemeinden dort auf Kreta ihnen Beistand geben sollen, dass sie sie unterstützen sollen. Und er endet mit einem schönen Gruß, wie ich finde. Grüße, die uns lieben im Glauben. Was für ein wunderbarer Abschied. Grüß alle, die uns lieben im Glauben. Ja, es gibt eine Liebe im Glauben. Nun, wir stellen uns wieder diese Fragen. Was lehrt uns dieser Brief über Christus? Wir wollen die Bibel verstehen mit einem klaren Blick, mit einem klaren Fokus auf Christus. Im Alten Testament haben wir auf den verheißenen Messias geschaut und hier wollen wir schauen, was lehrt uns dieser Brief in besonderer Weise über Christus? Und eines ist absolut hervorstechend. Ich lese mal ein paar Verse vor. Titus 1, Vers 4. Titus, meinem echten Kind, nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Retter. Titus 2, Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Titus 3, Vers 6. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. In jedem Kapitel finden wir einen Hinweis darauf, Jesus Christus, er ist unser Retter. Jesus ist Retter, er rettet. Und im Kontext dieses Titusbriefes zeigt es uns auf, Jesus ist ein Retter, nicht nur was das zukünftige Leben angeht, sondern er rettet uns heute hier durch den Glauben von einem falschen und verkehrten Leben. Er erneuert uns, er errettet uns, dass wir einen neuen Zugang haben zu Christus, dass die Gnade wirksam ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen und dass all das, was uns zur Sünde verführt hat, all das, was unser Leben so schädlich geprägt hat, oh, wir sind herausgerettet und wir gehören einem neuen Volk an, wir gehören Christus an. In Titus 2, Vers 14 heißt es, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Wir gehören Jesus. Er ist unser Retter. Er hat uns herausgerettet aus diesem Leben der Gottlosigkeit mit all den Kennzeichen, die diese Gottlosigkeit mit sich brachte, eine Versklavung unter Begierden, unter all den schmutzigen Dingen, unter all dem, was unseren Charakter so zersetzte. Er hat uns herausgerettet und jetzt gehören wir ihm. Wir sind sein Volk. Aber was lehrt dieser Brief in besonderer Weise über die Rettung selbst? Diese Rettung, die wir in Christus erfahren. Zum einen lernen wir auch, dass, wie es bei Paulus immer wichtig ist, es ist verbunden mit Glaube. Gleich im ersten Vers, da schreibt er, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht gemäß ist. Also es ist der Glaube der Auserwählten, der rettet. Die Rettung ist immer verbunden mit diesem Glauben, den die erhalten, die der Herr auserwählt hat. Aber nicht einfach irgendwie, sondern in Vers 3 sagt er, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Also dieser Glaube, er soll verbreitet werden auch durch die Predigt. Das ist das Mittel, das der Herr gebraucht für seine Rettung. Und dann erfahren wir von der Wiedergeburt eine besonders schöne Passage in Titus 3, Vers 3 bis 7. Den einen Vers hatten wir schon gerade erwähnt. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Herrn, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. In diesem Abschnitt steckt so viel drin. Wir hatten es neulich als Männerkreis auch uns angeschaut, weil hier die ganze Dreieinigkeit enthalten ist. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die sind wirksam bei der Wiedergeburt der Gläubigen. Aber hier finden wir einen Hinweis auf diese Waschung der Wiedergeburt. Ja, dieses neue Leben, das Gott schafft durch den Heiligen Geist, der uns reinigt, der tatsächlich etwas neu macht. Und das ist die Rechtfertigung durch seine Gnade. Also das, was Paulus auch im Römerbrief und auch im Galaterbrief so wortgewandt und so klar und so deutlich hervorzeigt, das stellt er hier in einen direkten Kontext einfach mit der Wiedergeburt und sagt, das geschieht bei der Wiedergeburt. Wir werden gerechtfertigt aus Gnade. Wir werden für gerecht erklärt. Aber nicht aus Werken, die wir getan haben. Das ist nicht unser Verdienst, es ist allein aus Gnade. Aber durch diese Wiedergeburt verändert sich trotzdem etwas. diese alten, schlechten, bösen Werke, die wir vorher getan haben, die unser ganzes Leben zersetzt haben, die waren einmal. Aber das beherrscht uns nicht mehr. Einst, denn einst waren auch wir. Paulus, er fügt sich hier mit ein. Einst waren auch wir. Aber, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschienen. Also eine klarer Hinweis, die Rettung geschieht durch die Wiedergeburt des dreieinigen Gottes, der den Sünder neues Leben schenkt, ihn rechtfertigt aus Gnade, nicht aufgrund von Verdiensten, aber diese Wiedergeburt, sie reinigt, sie erneuert. Hier findet tatsächlich eine Veränderung statt. Nicht nur der rechtliche Status, sondern tatsächlich auch das innere Leben. Und das ist, wenn man so will, auch eines der Hauptpunkte, wenn es um die Rettung geht. Rettende Gnade führt zu guten Werken. Also das, was wir hier im Titusbrief am deutlichsten vor Augen haben sollten, ist, Paulus betont, wer gerettet ist, dessen Leben verändert sich. Wir haben schon erwähnt, ja, also Epimenides, er spricht in diesen krassen Worten, in dieser krassen Beschreibung von der Unmoral, von all diesen Mängeln, die es in der Kultur auf Kreta gab. Und Paulus sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Er übertreibt noch nicht mal. Aber aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Aha. Das heißt, gesunder Glaube zeigt sich in einer Veränderung. Hier lesen wir den schönen Abschnitt in Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Paulus gibt hier eine ganz besondere Betonung. Und er bringt hier zwei Dinge zusammen, die meisten Christen nicht zusammenbringen wollen. Er spricht von der Gnade Gottes und auf der anderen Seite von einer Unterweisung, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Und er spricht es nicht als einen Kontrast. Er sagt, nein, ich komme nicht mehr, um euch nur zu unterweisen, was ihr nicht mehr machen dürft. Er sagt, nein, die Gnade Gottes, die erschienen ist, die unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, damit wir lernen, besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben. Und das ist eine so wichtige Betonung, auch für uns heute. Die Gnade Gottes ist wirksam und sie zeigt sich in einer Heiligung des Lebens. Unser Griechischlehrer hat gesagt, Charis hat immer Charismata. Die Gnade hat immer eine Gnadenwirkung. Und das betont Paulus hier. Und das soll Titus, er soll da wirklich einen Wert drauf legen, eine Betonung. Er soll sich streng zurechtweisen. Sagt, das muss in eurem Leben vorhanden sein. Sprecht nicht von der Gnade, wenn sie keine Wirkung in eurem Leben hat. Und zu Titus sagt er, sei du ein Vorbild. Titus 2, Vers 7. Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst. Mir sagte mal einer in einem Gemeindepraktikum, ich würde viel zu ernst predigen. Ich sollte doch mal ein bisschen mehr Spaß machen. Und ich habe diesen Vers gelesen und der wurde mir zum großen Trost. Ja, Es muss kein griesgrämiger Ernst sein, aber ein würdiger Ernst. Das, was wir zu verkünden haben, das ist Ernst. Ja, wir freuen uns daran. Eine unaussprechliche Freude. Aber hier steht ein Ernst. Es muss eine Realität sein in unserem Leben. Nicht einfach nur irgendwie eine billige Floskel. Nicht nur irgendwie ein Mutmachspruch. Beweise würdigen Ernst. Und er sagt, Titus, sei ein Vorbild in guten Werken. Und wie viele sagen, ja, nee, im Neuen Testament geht es nicht um gute Werke. Halt, es kommt darauf an, an welcher Stelle sie stehen. Es ist nicht unser Verdienst, damit wir die Gnade empfangen oder damit wir das Heil empfangen. Aber auf die Gnade müssen gute Werke folgen. Ja, wie es in dem reformatorischen Zitat heißt, der Mensch wird nicht gerechtfertigt, der Mensch wird gerechtfertigt durch Glauben allein, aber nicht durch Glauben, der alleine bleibt. Wahres Heil bringt gute Werke als Frucht. Und gerade in dieser Kultur auf Kreta hämmert Paulus es den Titus richtig ein, sei bedacht auf gute Werke. Oh, die Gemeinde auf Kreta, sie soll bekannt werden, auf der ganzen Insel, für ihre guten Werke. Nicht, dass sie sagen, oh ja, wir sind besser als alle anderen, wir haben den Himmel verdient. Nein, seht, was Gott, wie Gott mächtig ist, aus Menschen, wie wir es sind, solche zu machen, die eifrig sind zu guten Werken. Dazu gehört auch, Kapitel 3, Vers 1, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Denn in Kapitel 1, Vers 16 gibt er nämlich das Gegenteil davon. Von diesen Schwätzern, von den Betrügern, den Aufsässigen, von diesen falschen Lehrern, sie beschreibt er, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Aha. Das Leben beweist auch ein Stück weit deine Lehre. Und Paulus sagt, okay, von den Irrlehrern, ich weiß, sie kennen Gott nicht. Ich sehe es an ihrem Leben. Sie sind nicht bereit zu gehorchen. Sie können sich nicht unterordnen. Sie sind Aufsässige, die immer nur selber das Sagen haben wollen. Sie sind zu jedem guten Werk unbewehrt. Aber die Christen, sie sollen genau das Gegenteil haben. Sie sollen bereit sein, Gehorsam zu leisten und zu jedem guten Werk bereit zu sein. Kapitel 3, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ja, Christen, sie sollen einen positiven Einfluss haben. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in dieser Welt. Gott tut selbst den Ungläubigen Gutes durch die Christen. Es ist nützlich. Und Kapitel 3, Vers 14, lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Hier geht es wahrscheinlich darum, dass auch die Gemeinden lernen sollen, sowohl andere Prediger, Missionare zu unterstützen. Da geht es um Kontext. Und er sagt aber auch die unseren, vielleicht die eigenen Pastoren oder vielleicht sogar, sagt er, Titus und die anderen Mitarbeiter, auch sie sollen wirklich fruchtbar sein in guten Werken. Sie sollen auch darin ein Zeugnis sein, dass sie bereit sind, selbst zu arbeiten und sich mitzubemühen und nicht durch nur auf die Werke anderer bedacht zu sein. Und zuletzt lernen wir über die Rettung noch diesen Aspekt der Hoffnung. In Kapitel 1, Vers 2 heißt es, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Bei all dem Mangel, bei all der Unordnung, bei all dem, was noch aussteht, bei all den Diensten, erinnert Paulus daran, wir haben eine Hoffnung. Und zwar von dem Gott, der nicht lügt. Die Kreter sind alles Lügner, aber wir haben eine Hoffnung von dem Gott, der nicht lügt. Das ewige Leben, das er verheißen hat. Kapitel 2, Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Und auch Kapitel 3, Vers 7, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Also bei all der Betonung, wir brauchen die Heilslehre, die Gnade, der Glaube soll gezeigt werden in guten Werken, sagt er aber das ist nicht unsere Hoffnung, dass wir einfach durch gute Werke hier unser eigenes Paradies erstellen. Wir hoffen auf das ewige Leben. Wir hoffen darauf, dass Christus wiederkommt in seiner Herrlichkeit und wir Erben sind des ewigen Lebens. Das ist unsere Hoffnung und auch das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Manchmal ist es so, die Christen, die am meisten Wert legen auf gute Werke, sie verlieren sich völlig in diesem Leben und sagen, es kommt nur noch darauf an, was ich alles tue, wie ich mich um die Armen kümmere und für die, die in Gefängnissen sitzen oder die in allerlei Abhängigkeiten sind. Und sie sprechen gar nicht mehr von der Ewigkeit, sie sprechen gar nicht mehr vom Himmel. Und Paulus, er bringt das hier wunderbar zusammen. Gnade und gute Werke und gleichzeitig die Hoffnung. Es ist für ihn hier zusammengehörend. Und noch einen letzten Punkt, eine Besonderheit, eine besondere Betonung im Titusbrief, die ich absolut faszinierend finde. Paulus, er schreibt in keinem Buch oder Brief häufiger oder gebraucht in keinem Buch oder Brief häufiger das Wort besonnen. Und das ist faszinierend, gerade aufgrund der Begebenheiten, dieses Umstandes, dieses Umfeldes auf Kreta. Aber Titus 1, Vers 8, sie sollen gastfrei sein, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Kapitel 2, Vers 2, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Kapitel 2, Vers 4, damit die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterordnend, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Kapitel 2, Vers 6, ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Kapitel 2, Vers 12, unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also bei all dem Potenzial, das es auf Kreta gab, die durch die Irrlehrer, durch diese unmoralische Kultur und Paulus, wie so oft, er geht genau kontrakulturell, genau entgegen dem, was man erwarten würde. Er sagt nicht, oh, jetzt bei den Leuten, da musst du mal so richtig, mal richtig kräftig auftreten und scheu dich nicht vor einem Streit, den muss man mal richtig, dem muss es mal so richtig eingetrichtert werden. Nee, er sagt, bei allen, alle Christen dort, eines der wichtigsten Zeugnisse für einen gesunden Glauben ist, seid besonnen, seid bedacht. Lasst euch nicht einfach zu Streit oder sonst was provozieren. Haltet euch unter Kontrolle. Und das Ganze, es geht um das Evangelium, es geht um Christus, es geht um seine Ehre. Titus heißt der Ehrenvolle. Aber alles, was er tun soll, es soll zur Ehre Christi dienen. Hier heißt es, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die Frauen, sie sollen sich unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Oder sie sollen die Arbeiter, die Sklaven, sie sollen nichts unterschlagen, sondern alle gute Treue erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Oder in Kapitel 3, Vers 8 heißt es, bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Es geht darum, dass die Ehre Gottes, seine Kraft, seine Wirksamkeit deutlich wird und dass unser falsches Verhalten, unser Leben, das Wort Gottes verlästern kann und die Lehre unseres Rettergottes beschmutzen kann oder eben zieren und schmücken und betonen kann. Möge der Herr uns dazu befähigen, diese wunderbaren Harmonie, ja, diese Ausgewogenheit, diese Besonnenheit, die Paulus hier durch Titus auf Kreta bewirken will, möge er sie bewirken auch in unserem Herzen. Amen. Gibt es konkrete Anmerkungen oder Rückfragen zu dem Titusbrief? Ja, guter Hinweis, genau. Also wir finden das natürlich in der Apostelgeschichte, dass sie zum Beispiel Apostelgeschichte 14 oder sowas, dass Paulus und Barnabas dann noch einmal umherreisten, um in den Gemeinden Älteste einzusetzen und daraus wird dann manchmal diese Lehre, dass Älteste nur per so einer Art Sukzession von den Aposteln eingesetzt werden durften. Aber hier, genau, finden wir einen guten Hinweis, dass es durch Titus, der kein Apostel war, sondern nur ein Mitarbeiter eines Apostels, dass Paulus ihm auch wirklich zugetraut hat. Nicht nur, er sagte nicht, ja, in meinem Auftrag setze den und den und den ein, ja, setze Markus und Gaius und keine Ahnung wen ein, sondern er sagt, nee, ich gebe dir hier eine Liste und prüfe du geistlich. Ja, und helf auch der Gemeinde in dieser Weise geistig zu prüfen, wer als Ältester eingesetzt werden soll. Genau, guter Hinweis. Timothy. Ja. Ja. Der erste Hinweis, dass das ein Zitat von diesem Epimenides ist, kommt von einem Kirchenvater im 2. Jahrhundert aus Alexandrien. Ich glaube, Clemens von Alexandrien oder so. Es ist nicht ganz eindeutig. Man hat einige von den Schriften, aber vieles ist nicht mehr enthalten. Also es ist nicht zu 100% sicher, aber es gibt zumindest mehrere, die sagen, das kommt von diesem Epimenides. Es ist aber noch nicht mal so ganz klar, ob er im 5. oder im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat und so weiter. Also manches ist ein bisschen auch verschleiert durch noch irgendwelche Legenden oder irgendwelchen Zusatzgeschichten, die daraus entstanden sind. Genau. Aber er war offensichtlich einer, der auch großen Wert auf Moral gelegt hat und sozusagen in seiner eigenen Zeit auch angeprangert hat, dass das so unmoralisch gelebt wurde. Und ja, genau. Der Name Epimenides ist hier nicht enthalten, aber es wird von einem frühen Kirchenvater, wird es diesem Epimenides zugeschrieben. Dennis.
Was heißt es denn, von der Bibel aus besonnen zu sein?
Ja, besonnen, ich müsste nochmal nachgucken, ich glaube, hier ist Sophrones Mu, die griechische Bedeutung, was so viel wie eine Bedachtsamkeit, eine seinen eigenen Sinn oder sein Denken, seine Gesinnung kontrollieren zu können oder so. Ja. Geduldig ist mehr diese Form von etwas aushalten oder ertragen zu können. Ja. Müsste ich aber nochmal nachgucken, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Sophronus, okay, ja genau. Dann ist das das, was dem zugrunde liegt, ja. Und da kommt glaube ich, dieses Nous mit, der Sinn, die Gesinnung und dass man sozusagen diese eigenen Sinne, das Empfinden, die Reaktion unter Kontrolle hat und sich nicht einfach so sticheln lässt oder provozieren lässt und ausbricht, sondern da eine Kontrolle drüber hat und die Art und Weise, wie ich über etwas denke, wie ich auf etwas reagiere, wie ich gegenüber etwas fühle, dass ich da eine Kraft habe, das zu bedenken und nicht in allem so aus dem Affekt handle. Vor allem auch, wie es dann ja sozusagen ein Kontrast ist, mancherlei Begierden und Lüsten zu dienen. Also diese Besonnenheit ist im Grunde, ich werde nicht einfach nur von all meinen Gefühlen oder Wünschen und Lüsten einfach so vor mir fortgetrieben, sondern ich habe die Kraft zu sagen, nee, ich kann das anders beurteilen und deswegen gehe ich einen anderen Weg oder reagiere in einer Weise, wie ich weiß, dass es die Lehre Christi ehrt. David.
Was meint Paulus in Titus 2, Vers 11, dass die Gnade, also die Gnade Gottes allen Menschen erschienen ist?
Ja.
Also allen Menschen, wenn es doch nur die Auserwählten sind, die zu glauben finden.
Nun, gibt zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kannst du sagen, okay, sie ist allen Menschen erschienen. Dann müsste man aber sagen, okay, dann gibt es keinen einzigen Menschen, der nicht irgendwie etwas von der Gnade Christi erfahren hat. Wenn es heißt, sozusagen allen Menschen ohne irgendeine Ausnahme. Aber ich glaube, wie an manchen anderen Stellen auch, meint Paulus hier allen Menschen ohne Unterschied. Das heißt, sogar Menschen auf Kreta, sogar solch gottlosen Menschen wie den Kretern ist die Gnade heilbringend erschienen. Paulus, er gebraucht das sehr, sehr häufig im Kontrast zu diesem Selbstverständnis vieler Juden, dass er sagt, nee, die Gnade Gottes ist nur für die Juden. Und er sagt, nein, sie ist allen Menschen erschienen. Das heißt, sogar allen Völkern oder sie ist für alle Menschen, die egal woher sie kommen, egal was für ein sündiges Leben sie geführt haben. Also nicht alle ohne Ausnahme, sondern alle ohne Unterschied. Zumindest wird das hier im Kontext gut passen. Aber man kann auch sagen, okay, sie ist allen Menschen erschienen, aber es zeigt sich, ob sie auch diese Wirkung hat. Also es reicht nicht einfach nur angeschienen zu werden. Wir finden das in Johannes 1, dass alle Menschen erleuchtet wurden, als Christus kam, ja, aber viele haben ihn nicht angenommen. Und so kann es auch hier ein Hinweis sein, okay, selbst die, die vielleicht irgendwie von Christus reden, aber doch ganz andere, ein sündiges Leben haben, voller Begierden und so weiter, die Betrüger sind, die Schwätzer sind, dass diese Gnade, die heilbringend erschienen ist, dass sie aber eben auch unterweist und sich darin beweist, dass sie zu guten Werken und zu einer anderen Lebensführung dient. Ja, ja, Erik. Ja. Richtig, richtig. Das ist natürlich ein strittiges Thema. Die Schwierigkeit liegt unter anderem auch in der Übersetzung. Denn treu und gläubig ist das gleiche Wort. Ja? Das heißt, man kann mit dem gleichen Wort kann man sagen, gläubige Kinder in dem Sinne von wiedergeborene Kinder oder treue Kinder. Nun, in 1. Timotheus, in der Aufzählung, 1. Timotheus 3, da heißt es, der dem eigenen Haus gut vorsteht, Vers 4 ist das, der den eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand den eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das heißt, durch diesen Vergleich bin ich geneigt dazu. In den paulinischen Schriften muss man sagen, Pistis ist häufig gläubig gemeint, weil er eben auf den Glauben hinzielt. Aber durch den Vergleich mit 1. Timotheus 3 und in diesem Kontext auch, wo er hier sagt, dass sie nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, halte ich es dafür, dass Paulus nicht sagt, oh ja, und durch Gottes Vorsehung muss es sein, dass seine Kinder auch zu den Auserwählten gehören, auch wenn er nichts dafür tun kann, sondern hier geht es darum, dass gerade das, was danach kommt, ja, kein ausschweifendes Leben oder aufsässig, es würde reichen, wenn er sagt, ja, sind gläubige Kinder, dann muss das ja gegeben sein, aber er sagt, nee, sie sind treu, das zeigt sich darin, dass sie nicht einfach, dass sie seiner Autorität sich fügen und nicht einfach nur dagegen rebellieren und so weiter. Das heißt, in diesem Kontext bin ich recht überzeugt davon, dass Paulus nicht sagt, Älteste dürfen nur sein, die deren Kinder auch alle gläubig sind. Da müsste man in der Kirchengeschichte einige den Dienst quittieren, die Gott mächtig gebraucht hat. Und gleichzeitig, dann ist jemand als Ältester eingesetzt worden und plötzlich bekommt er Kinder und ab einem gewissen Alter zeigen sie keinen Glauben. Ich glaube nicht, dass das hier ernsthaft gesagt werden darf. Es gibt einige Theologen, die auch einige gute Gründe zeigen, aber letztendlich bin ich der Meinung, gerade durch den Vergleich mit 1. Timotheus 3 bei so einem Thema muss die Schrift auslegen und zeigt sich hier, dass es um eine Treue geht und weniger um ein Zeichen der Wiedergeburt. Ja. Wobei die Treue ein Zeichen der Wiedergeburt ist. Ist immer ein Zeichen der Wiedergeburt, aber nicht jede Treue beruht auf Wiedergeburt, sondern es gibt auch eine Treue. Hier meint es auch sozusagen die Kinder, die noch zu Hause wohnen oder die minderjährig sind und dem Vater unterstehen, dass sie sozusagen selber auch eine gewisse Autorität des Vaters anerkennen und der Vater, der Älteste, in der Lage ist, sozusagen in seinem eigenen Haus Ordnung zu halten, damit er auch in der Gemeinde diese Ordnung aufrichten kann, bestellen kann. Ja. Gut, dann lasst uns noch einmal beten.